Und im Dezember 2014 begann er, das Haus zu renovieren. Und fand im Garten unter der Pooldusche einen Schädel.
Er klopfte auf die Beine, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie reagierte nicht. Daraufhin zog er die Bettdecke herunter und fand eine Blutlache auf dem Kopfkissen. Unter Tränen rannte er aus dem Haus und ihm wurde bewusst, dass seine Familie ermordet worden war. Willkommen bei einer neuen Folge Knall
Hart Mystery.
Ja, es ist wieder soweit. Der letzte Freitag im Monat steht an. Und wir haben zwei schaurige Fälle für euch rausgesucht. Also ich habe keine Ahnung, ob der von Annika schaurig ist. Meiner schon, aber... Ja, wir werden es rausfinden. Jetzt gibt es wieder eine Runde True Crime vom Feinsten und Annika ist diese Woche dran.
Nachdem wir kurz diskutieren mussten, also was heißt diskutieren, aber kurz rausfinden mussten und Revue passieren lassen mussten, weil das ja schon ein bisschen länger ist, sind wir zum Schluss gekommen, dass ich dieses Mal dran bin.
Das ist völlig korrekt.
Also dreht eure Lautsprecher auf und rätselt sehr gerne mit.
Es wird rätselhaft.
Es wird rätselhaft. Macht euch Notizen, ne? Also und auf eine schöne Autofahrt oder wo ihr das auch immer jetzt hört. Dann würde ich sagen, let's get ready, oder?
Alright.
Gut. Und zwar handelt mein Fall dieses Mal von Bonnie Lynn Haim, die geboren ist am 20. Mai 1969. Ihr Vater hieß Roberts, die Mutter Patricia. Sie hat noch vier weitere Schwestern und noch einen weiteren Bruder. Aufgewachsen ist sie in Jacksonville in Florida und ging dort letztendlich auch zur Highschool und lernte dort Michael Haim kennen. Ihre große Liebe, die Liebe auf den ersten Blick.
Oh. Oh.
Und obwohl, also er war ein bisschen älter als sie, und obwohl die beiden aber doch noch sehr jung waren, waren sie sich ihre Beziehung wohl doch so sicher, dass sie sich dann entschlossen haben zu heiraten. Als Bonnie gerade mal 18 Jahre alt war, am 12. September 1987, gaben sie sich dann das Ja-Wort. Kurze Zeit nach der Eheschließung bekamen sie dann auch ihr erstes gemeinsames Kind, Aaron. Alle Bekannten und Freunde von Bonnie sagten aus, dass sie eine unglaublich liebevolle, fürsorgliche Person war. Sie hat all ihre Liebe, all ihre Hingabe in die Beziehung zu ihrem Sohn gesteckt und wollte ihm also wirklich alles im Leben ermöglichen und hat immer gut auf ihn geachtet. 1993 war Bonnie 23 Jahre alt und lebte zusammen mit ihrem Ehemann Michael und ihrem Sohn Aaron immer noch in Jacksonville in Florida in einem gemeinsamen großen Haus. Von außen sah alles perfekt aus. Sie und Michael arbeiten gemeinsam in Bernie's Tools and Fasteners. Das ist ein Werkzeuggeschäft, was von Michaels Onkel Bernie und dessen Frau Yvonne geleitet wurde. Dort kümmerte sich Bonnie ein bisschen um die technischen Dinge und Michael war eigentlich mehr dafür verantwortlich, die Angestellten zu koordinieren und darauf zu achten, dass auch wirklich alles in Ordnung war. Eigentlich war Bonnie auch sehr tüchtig und fleißig in ihrem Job und obwohl sie den kleinen Sohn hatte, ist sie eigentlich immer pünktlich zur Arbeit gekommen. Doch am 7. Januar 1993 rief Michael dann einen Kollegen bei der Arbeit an, um ihm mitzuteilen, dass weder er noch Bonnie an diesem Tag zur Arbeit kommen würden. Er erklärte, dass vergangene Nacht Bonnie und er einen Streit gehabt hätten und Bonnie das Haus gegen 23 Uhr verlassen hätte und seitdem nicht mehr zurückgekommen sei. Obwohl Bonnie ja augenscheinlich verschwunden war, sagte der Kollege von Michael jedoch später aus, dass Michael am Telefon nicht wirklich beunruhigt klang, eher als wäre es halt eine Feststellung der Fakten, Bonnie ist halt nicht da, er muss auf den Sohn aufpassen, deswegen kann er jetzt nicht zur Arbeit kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Michael auch noch nicht die Polizei kontaktiert, bis man in einem Mülleimer in der Nähe vom Airport eine Handtasche von Bonnie fand. Drinnen war ihr Portemonnaie mit den Kreditkarten, ihrem Ausweis und allem, was sie sonst noch so mit sich trug. Daraufhin benachrichtigte er endlich die Polizei und meldete seine Frau als vermisst. Direkt wurde von der Polizei dann eine Suche eingeleitet und auch Freunde und Verwandte von Bonnie machten sich auf die Suche nach ihr, denn keiner hatte bis dato von ihr gehört oder was gesehen. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei dann Bonnies Auto fand. Es stand verlassen auf dem Parkplatz des Flughafens. Es sah auch nicht wirklich so aus, als hätte jemand das Auto aufgebrochen, aber man stellte fest, dass der Fahrersitz sehr weit nach hinten gestellt worden war. Und nachdem Bonnie eher klein war, schien es so, als hätte jemand anders das Auto für sie dort abgestellt. Und im Fußraum konnte ein sandiger Fußabdruck festgestellt werden, der auch nicht von Bonnie stammen konnte, da er viel zu groß war. In der Handtasche und im Auto gab es jedoch keine weiteren Hinweise darauf, dass mit Bonnie irgendwas geschehen war. Und die Polizei schloss letztendlich auch aus, dass es sich um einen Raubüberfall handeln konnte, weil, wie gesagt, die Kreditkarten, das Bargeld, alles war ja noch da und das Auto war letztendlich ja auch noch da. In der Öffentlichkeit wurde dann natürlich auch über den Fall von Bonnie berichtet und man hat auch direkt Michael interviewt, der aussagte, dass sie am Vorabend einen Streit gehabt hatten und Bonnie dann einfach wortlos gegen 23 Uhr das Haus verlassen hatte. Er hätte zunächst wäre zunächst davon ausgegangen, dass sie zu ihrer Mutter gefahren wäre und hat sich deswegen erstmal auch nicht weiterhin Sorgen gemacht. Später hatte dann seine Mutter, Carol, angerufen. Die wäre vorbeigekommen, um auf Aaron aufzupassen, damit er nach Bonnie suchen konnte.
Warte mal, hat er am Tag vorher bei der Arbeit angerufen?
Nee, er hat also am nächsten Tag angerufen.
Am nächsten Tag.
Also genau, er hat am nächsten Tag...
An dem Tag, nachdem die sich gestritten haben.
Genau, und das hat er auch dem Kollegen gesagt. Also er hat gesagt, hey, es gab in dem Sinne einen Streit und dementsprechend können wir beide nicht zur Arbeit kommen. Mhm. Also er hat ja auch gesagt, dass sie das Haus verlassen hatte und nicht zurückgekommen war. Carol, die Mutter von Michael, machten auch beide die Aussage, dass er so circa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto unterwegs gewesen ist, um eben nach Bonnie zu suchen. Letztendlich sagte er aber auch aus, dass er glaubt, dass sie freiwillig die Familie verlassen hat, weil sie unglücklich gewesen ist und ihn gemeinsam mit dem Sohn einfach zurückgelassen hat. Und sogar der eigene Vater von Bonnie, also tatsächlich nicht von Michael, sondern von ihr, war der Meinung, dass sie aus freien Stücken gegangen war. Und er sagte auch öffentlich aus, dass es ja immer öfter passieren würde, dass Frauen sich ein neues Leben irgendwo aufbauen und das an sich für die Situation ja nicht besorgniserregend sei. Ein Großteil der Leute war aber definitiv der Meinung, dass Michael seiner Frau was angetan hätte. Was sagst du denn bis dahin?
Also ihr eigener Vater hat gesagt, dass es normal ist, dass Frauen sich was Neues suchen.
Ja.
Also ja schon eine sehr komische Aussage von einem eigenen Dad, oder?
Finde ich auch.
Also, boah.
Also vor allem, deine Tochter ist vermisst. Du hast nichts von ihr gehört, der Mann hat nichts von ihr gehört, niemand. Sie hat den Sohn einfach zurückgelassen, das Auto wird gefunden und du sagst, ja, ist ja keine besorgniserregende Situation eigentlich hier gerade.
Ja gut, könnte mein Vater auch sein, ne? Der wird dann 3 Tage später, wenn dann immer noch kein Lebenszeichen da war, dann wird er sich wahrscheinlich Sorgen machen, aber bis dato wird er wahrscheinlich auch so reagieren. Aber, also man kann sich ja schon mal einig darüber sein, der Typ, man weiß ja auch nicht, ob sie tot ist, ne? Also die können ja auch noch leben. So, aber richtig? Wir gehen jetzt mal davon aus, weil wir hier True Crime haben und nicht, wir fliegen alle, weil wir keinen Bock mehr haben, irgendwo hin und machen Party, dass hier entweder jemand irgendwie gekidnappt worden ist oder gestorben ist. So, auf jeden Fall ist hier jemand auf mysteriöse Weise verschwunden.
Richtig. Und
diese Person, die damit zu tun haben muss, ist wahrscheinlich auch die Person, die die Karre abgestellt hat. Das ist natürlich eindeutig. Auch nicht, wenn ich jetzt hier, auch wenn ich jetzt hier so tue, als wäre ich der krasseste Sherlock, das hat wahrscheinlich bis jetzt jeder hier gedacht. Aber da ja offensichtlich der Sitz so weit hinten ist und ein großer Schuhabdruck da ist, muss es ja ein Mann gewesen sein. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es schon einer dieser Männer, der hier in dieser Story vorgekommen ist, gewesen ist. Und deswegen
so viele waren es ja noch nicht.
Das weiß ich noch nicht. Alles andere wäre aber unfair. Bis dato würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es der Vater war. Weil, ja Mann, das war wahrscheinlich so, die haben sich gestritten, die ist zu ihrem Dad gefahren.
Der und der dachte sich so.
Die Alte nervt eh.
Ich habe ja noch vier andere Töchter.
Nee, aber vermutlich hat die den Freund halt auch noch voll gemocht. Dann haben die beiden sich gestritten. Ja, wie das dann mal so ist, ne? Dann rutscht einem mal die Hand aus und zack, ins Gesicht,
Genick auf gebrochen.
Den Boden, Kopf offen. Und da muss man gucken, wie man die Leiche los wird. Ne? Mhm. Ich glaube, es war der Vater.
Okay. Also.
Also jetzt sag nicht, als ob dir das nicht noch schon mal passiert ist.
Doch mir persönlich, klar.
Ja, man, ständig, ich Alter. Mit meinen... Das ist so nervig. Immer diese ganze Sauerei wegmachen.
Das sind ja die nächtlichen Ausflüge, die wir zwar immer dann hier so machen.
Ja, jetzt mit der Ausgangssperre wird das alles nicht einfacher.
Nee, das stimmt.
Ja. Na gut, hören wir uns weiter die Story an.
Also, Yvonne, also die Chefin von den beiden, die jedenfalls geht stark davon aus, dass Michael der Schuldige ist, also der Mann, nicht der Vater. Denn am 6. Januar 1993 hatten sie und Bonnie nämlich eigentlich noch ausgemacht, dass sie sich später am Abend noch treffen wollten, um zusammen an einem Babygeschenk für die gemeinsame Freundin zu arbeiten. Aber Bonnie hätte sie dann gegen 8.30 Uhr am Abend des 6. Januars angerufen und hätte ihr eben gesagt, dass sie nicht mehr kommen könnte. Sie sagt auch aus, dass sie am Telefon geweint hätte und von dem Streit mit Michael eben erzählt hat. Und Yvonne hat noch gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob sie vorbeikommen soll, was aber Bonnie verneinte, also das Vorbeikommen. Yvonne sagte auch aus, dass die Ehe zwischen Michael und Bonnie zu dem Zeitpunkt sehr kaputt gewesen sein soll. Michael schrie Bonnie wohl regelmäßig an und sie soll mindestens einmal Zeugin auch davon geworden sein, dass er auch körperlich wurde. Außerdem wollte Bonnie ihren Ehemann wohl verlassen. Sie soll ein weiteres Konto eröffnet haben, auf das sie immer wieder was eingezahlt hat, um sich ein neues Leben mit Aaron zu ermöglichen. Michael soll davon aber Wind bekommen haben und daraufhin sie gezwungen haben, das Konto zu schließen, was sie dann auch tat. Sie hat dann aber wohl Freundinnen gefragt, ob die auf Geld von ihr aufpassen könnten. Im Januar 1993 soll Bonnie sogar schon so viel Geld zusammen gehabt haben, dass sie sich für zwei weitere Wohnungen beworben hatte und sie hat wohl auch schon angefangen, Aaron in einem anderen Kindergarten anzumelden. Yvonne hat nun also diesen starken Verdacht, dass Michael von Bonnies Plan mitbekommen haben könnte und ihr deswegen etwas angetan hat. Die Polizei hat unterdessen den Schuhabdruck in Bonnies Auto auch einem Schuh von Michael zuordnen können. Und,
ganz klar, es war Michael. Habe ich doch gesagt.
Und es schien alles so, als wäre das, als hätte er das Auto gefahren. Und trotz dieser Tatsache oder diesen Tatsachen, die ja irgendwo mittlerweile rausgekommen sind, stand Bonnies Vater immer noch zu Michael. Und er meinte, dass das ja nicht ungewöhnlich wäre, dass man einen anderen Fußabdruck plötzlich findet in dem Auto. Weil, also wenn man ja das Auto seiner Frau untersuchen würde, dann würde man seine Fußabdrücke bestimmt auch da drin finden.
Die haben gemeinsame Sache gemacht.
So also er hat aus. Immer noch seinem, wie sagt man, seinem Schwiegersohn, ja, zugesprochen. Es wurde dann letztendlich auch ein Hausdurchsuchungsbefehl erwirkt, und um irgendwelche Spuren für ein Gewaltverbrechen zu finden. Sie haben dann auch zwei Schusswaffen von Michael beschlagnahmt, aber keine weiteren Beweise dafür finden können, dass Michael Bonnie wirklich etwas angetan hatte. Der Verdacht verstärkte sich aber, als man dann am 8. Januar 1993 mit dem kleinen Aaron sprach. Er soll in der Befragung unter anderem gesagt haben, Daddy hurt Mommy, Daddy shot Mommy und Daddy could not wake her up. Es schien also so, als hätte er tatsächlich den Mord an seiner Mutter mit ansehen müssen. Mit damals 3 Jahren. Ja, nach diesen Aussagen beschloss man dann, die elterlichen Rechte von Michael aufzulösen, weil man die Annahme hatte, dass Aaron in Gefahr schwebte. Und 1999, also muss man sich auch mal denken, ist halt einfach so eine Zeitspanne dazwischen, kam Aaron dann in eine neue Pflegefamilie, die Frasers. Und nachdem die Suche nach Bonnie immer noch keinen Erfolg hatte, erklärte man sie dann für tot. Michael lebte dann in einer weiteren Wohnung, vermietete das gemeinsame Haus an andere Familien unter und lebte von der Lebensversicherung von Bonnie. Aaron machte jahrelang, also Aaron, der Sohn, machte jahrelang eine Therapie, in der er letztendlich auch die Aussage traf, dass sein Vater seine Mutter erschossen und die Waffe aus dem fahrenden Auto eine Brücke hinuntergeworfen hätte. Und man machte jahrelang später diese Brücke auch tatsächlich ausfindig und fand tatsächlich eine Schusswaffe, die auf die Beschreibung zutraf. Man konnte diese Waffe aber leider nicht zu Michael zuordnen und hatte auch immer noch keine Leiche, um Michael letztendlich anklagen zu können. Einmal sagte Aaron wohl tatsächlich auch zu seiner Pflegemutter, dass seine Großeltern mitbeteiligt waren. Da kommt der Vater wieder ins Spiel. Aaron und seine Pflegefamilie klagten Michael dann Jahre später um Schmerzensgeld an, da er psychische Probleme davon getragen hatte und im Alter von 3 Jahren eben einer so großen Gefahr ausgesetzt worden war. Und Michael wurde tatsächlich zu einer Strafzahlung von, sage und schreibe, 26,3 Millionen Euro verurteilt.
Tja, die kann er eh niemals zahlen.
26,3 Millionen. Amerika. Ja, als Teil davon, weil, wie du sagst, so viel hat man ja vielleicht nicht unbedingt auf dem Konto, wurde ihm auch das damalige Haus dann zugesprochen. Und im Dezember 2014 begann er, das Haus zu renovieren und fand im Garten unter der Pooldusche einen Schädel. Im August 2015 konnte dieser Schädel dann zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei der Leiche um Bonnie Haim handelt. Michael Haim wurde dann am 24. August 2015 festgenommen und des Mordes angeklagt. Er bekannte sich aber für nicht schuldig. Und im April 2019, krass einfach, was dazwischen liegt, 2019 begann dann das Gerichtsverfahren und es gab super viele Aussagen. Also es gab ganz viele Aussagen gegen ihn. Das waren teilweise von Mitinsassen von ihm, die, wo dann aber nachher auch rauskam, die sich einfach nur selber ja so einen Freispruch in andere oder halt eine, wie sagt man, Jeremy?
Ein Deal?
Ja, genau, die hatten sich halt einen Deal erhofft, haben auch verschiedenste Geschichten erzählt, also teilweise Sachen, die halt in den Medien einfach breitgetreten wurden, die aber so gar nicht gestimmt haben tatsächlich. Also ja, da gab es irgendwo komische Zeugenaussagen. Yvonne hat ihre ganze Story nochmal erzählt, also da ist ganz viel zusammengekommen. Es gab aber auch ganz viele Aussagen, die so gesehen für ihn gesprochen haben. Also die Nachbarn beispielsweise oder andere Kollegen von ihm haben eigentlich halt immer gesagt, das war ein so netter Kerl und alles Mögliche. Dementsprechend, ja, konnte man da nicht so viel draus schließen. Er hat dann überraschenderweise auch noch eine Aussage getätigt, was wohl mehrere nicht gedacht hatten. In der Aussage hat er aber eigentlich all das tatsächlich nochmal genau so wiedergeben können, wie er es damals nochmal zu Protokoll gegeben hatte, also dass er eine Dreiviertelstunde unterwegs war, dass er nicht schuldig ist. Ja, hat letztendlich nur so einen Zusatz gebracht, dass seine Frau ihn für einen anderen Mann verlassen hätte, aber ansonsten hat sich alles, ja, es konnte alles genau so wiedergeben. Die Jury hat aber nicht lange sich besprechen müssen und kam 90 Minuten später mit einem Urteil zurück und sprachen ihm dann schuldig im Mord zweiten Grades. Und am 21. Mai 2019 wurde Michael Haim zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und somit endet so gesehen der Fall. Wie ich aber finde, sind da noch so viele Fragen irgendwie offen. Also angefangen von, es gab eine Hausdurchsuchung und man findet diese Leiche nicht. Man findet keine Spuren, also erscheint sie ja wirklich erschossen zu haben, weil neben den Knochen der Leiche lag auch eine Patronenhülse, die definitiv an der Waffe von Michael zugeordnet werden konnte. Oder an der Waffe, die er damals besessen hatte. Warum findet man nichts davon? Warum macht der Vater von Bonnie lauter solche Aussagen? So, das sind alles so Sachen, die für mich, also und noch ganz viele andere Sachen mit, die Mutter passt auf ihn auf und er fährt mit dem Auto und anderen Auto rum, aber wie schafft er es in der Zeit, das andere Auto dann zum Flughafen noch zu bringen und alles? Also für mich erschließen sich da ganz, ganz viele Sachen irgendwie nicht.
Also wahrscheinlich ist es genauso, wie der Kleine das gesagt hat, weil der Punkt ist doch, wie soll der sich das ausdenken können, ne?
Aber also, warum sagt er das Jahre später erst, dass er die Vermutung hat? So, weißt du? Also, und das war ja nicht, er hat das ja nicht richtig ausgesagt. Ja,
aber wenn man als Dreijähriger sowas erlebt, meinst du nicht, dass das vielleicht für einen Dreijährigen überhaupt gar nicht zu verarbeiten ist, sodass dann quasi das Bewusstsein versucht, das zu verdrängen?
Ja, kann schon auch sein.
Weil dein Leben ist dadurch ja geprägt.
Also, Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Michael unschuldig ist. Das glaube ich nicht. Ne? Also dafür passt zu viel da irgendwo zusammen. Aber ich glaube nicht, dass es alleine gemacht hat.
Nee, ich glaube, dass der Vater da mitgewirkt hat. Und ich glaube einfach, dass der Vater den cool fand.
Dachte, also, er ist der perfekte Schwiegersohn.
Und der fand seine Tochter wahrscheinlich eh schon wieder irgendwie blöd. Ne?
Ja, also nee, sorry, also ich weiß, dass du das vielleicht nicht so, also nee, aber also kein Vater, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, aber sowas passiert ja nicht zum ersten Mal. Oh. Ne?
Ja, stimmt auch wieder.
Also ich glaube, der Vater, der hat gesagt, gut, jetzt ist sie eh tot und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen, ne?
Ja, was muss das für ein Trauma sein, wenn du als Dreijährige das mitbekommst? Er scheint auch ganz viele Bilder damals gemalt zu haben, wo es eben um eine tote Frau ging, dementsprechend höchstwahrscheinlich seine Mutter. Er hat auch ganz viele Geschichten darüber immer erzählt als kleines Kind und scheint als Achtjähriger sogar eine Geschichte in der Schule vorgelesen zu haben, wo es um den Mord an seiner Mutter irgendwo ging. So, was musst du in dem Alter wirklich für psychische Probleme haben, wenn du sowas mitbekommst? Das ist krank.
Das und ist dann, auf jeden Fall eine üble Sache, Mann.
Und dann kriegst du dieses Haus geerbt und erfährst in dem Sinne Jahre später, dass sie da einfach begraben wurde.
Ja. Das gibt dem Kind schwierige, das gibt dem Wort Kind oder dem Begriff schwierige Kindheit einen ganz anderen Wert. Ne?
Oh. Also, das gibt's auch einfach nur in Amerika, sowas, ne?
Ja, ich glaube, sowas gibt's auch in Deutschland.
Nein.
Natürlich, Mann, hier werden Frauen jahrelang in Kellern hochgezogen,
Oh ja, oh Gott.
Hier passieren noch viel schlimmere Sachen. Hier werden Menschen einfach gegessen. Im lebendigen Leibe.
Mit Zustimmung, hallo.
Mit Zustimmung.
Der hat ja selber auch noch von sich
und dann
probiert.
Isst man auch noch sein eigenes Genital.
Ja.
Ja. Also, aber das ist vielleicht eine Geschichte für eine andere Story.
Das wäre aber die letzte Idee, die ich hätte. Also da würde ich doch eher meinen Oberschenkel essen, oder?
Ja. Das diskutieren wir jetzt nicht, Annika.
Gut. Okay, also das war mein Fall von Bonnie Lynn Haim.
Ja.
Der einfach von 1900, 1993 bis 2019 ging.
Ja, das ist auf jeden Fall eine krass lange Zeit, Mann.
Also, und so lange. Und das hat auch die Pflegemutter von Aaron und Aaron selber, die haben das auch angebracht, dass man das doch bitte in der Verurteilung
berücksichtigt.
Genau, berücksichtigen soll, dass Michael ja jetzt schon 26 Jahre auf freiem Fuß gelebt hat, obwohl er die kaltblütig ermordet hat.
Gut, also Todesstrafe.
Ist in Florida, also er wurde ja lebenslange Haft.
Boah, das weiß ich gar nicht. Es gibt ja nicht in allen Bundesstaaten mehr, ne? Es
gibt ja, eben.
Es gibt ja nur ein paar. Ja, aber was willst du sonst machen, als mehr in den Knast stecken, ne?
Ja gut, stimmt, ist er da sowieso. Ja gut, aber sie hat ja da noch nicht gewusst, ob das vielleicht irgendwo, ob es überhaupt zu einer Haftstrafe und lebenslange Haftstrafe kommt, sondern vielleicht dachte sie, oh Gott, nachher kriegt er nur 5 Jahre oder sowas.
Er war's, aber ganz sicher.
Glaube ich auch. Also er hat das höchstwahrscheinlich mitbekommen. Aber ich finde das so seltsam, dass man gar nichts von diesen anderen Freundinnen irgendwo so lesen konnte, ob die wirklich Geld von ihr aufgehoben haben. Weil man hat ja nur die Aussage von dieser einen Frau, die das behauptet.
Ja gut, aber was soll... Klar, du brauchst halt immer Motiv, ne? Aber das war ja, aber das war, die Frau war die Chefin, ne?
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist schon glaubhaft. Warum sollte sie sowas erzählen? Also auch vor allem so im Detail.
Ja. You never aber da muss know. Ja scheinbar der Sohn auch dabei gewesen sein, als er die Sachen vernichtet hat. Weil sonst könnte er sich nicht an die Brücke erinnern, wo ich der glaub, Vater ja, die was, Waffe
runtergeschmissen hat. Ja klar, aber wenn der Sohn 3 Jahre alt war, dann muss der Sohn doch im Auto gesessen haben, als er die wo die auch immer hingefahren sind. Das wundert mich halt
nicht. Es wird spekuliert, so, ob die Leiche nicht sofort vergraben worden ist im Garten, weil es waren ja die ganzen Durchsuchungen auch und da wurde ja nichts gefunden. Und entweder sie wurde wirklich einfach nicht gefunden oder die Leiche war noch gar nicht da.
Das kann natürlich auch sein. Oder er hat das Fahrzeug nur dahin in die Nähe zum Flughafen gefahren, natürlich, um den Anschein zu erwecken, ne?
Ja, deswegen hat er ja auch die Handtasche da weggeschmissen und so.
Ja, ja. Aber der Junge war 3 Jahre alt. Was soll er mit dem machen, den zu Hause sitzen lassen?
Ja.
Ja.
Also lieber lasse ich doch meinen Sohn, war ja scheinbar nachts, dann würde ich doch den Sohn schlafen lassen.
Ja, und was, wenn der schreit und die Nachbarn hören das? Und dann hört er nicht mehr auf zu schreien und dann rufen die Polizei? Und du bist gerade dabei, deine Leiche da rauszutragen?
Ja, und? Aber dann ist doch besser als, Naja, wer weiß. Vielleicht hat er sie ja gar nicht im Haus umgebracht. Weil sonst hätte man ja Spuren gefunden. Schussspuren, boah, Blutspuren, etc.
Ich glaube, das war eine Affekttat. Ich glaube nicht, dass der mit der hier irgendwo hingefahren ist, um die hinzurichten.
Ja, aber also du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand erschossen wird und man keinerlei Spuren findet. Nichts.
Ja gut, aber die Frage ist ja, wie gründlich die Polizei da tatsächlich gesucht hat, ne? Also die Frage ist ja, kam dann die Spurensicherung und hat überall nach Schmauchspuren oder so geguckt? Das weißt du ja auch nicht. Und die würden ja im Zweifel nicht sagen, ja nee, haben wir natürlich nicht gemacht.
Polizei ist immer richtig.
Ja, was denkt ihr, Leute? Wer war es? War es Michael? War es der Vater? Waren sie es alle zusammen? Oder war es der 3-jährige Sohn?
Der jetzt 26,3 Millionen Dollar auch noch dadurch reicher geworden ist.
Kann er ja nicht, weil der Vater das erstmal gehabt haben muss. Und das wird er niemals gehabt haben.
Aber wie dreist einfach auch, oder? Du bringst deine Frau um und lebst von ihrer Lebensversicherung.
Wusstest du, dass du eine Lebensversicherung einfach auf jemanden abschließen kannst, ohne die Zustimmung?
Aber hier in Deutschland auch? Also in Amerika weiß ich das?
Das geht in Deutschland auch. Ich könnte quasi eine auf dich abschließen, ohne dass du es weißt. Und mich als warum? Quasi... Also ich muss die halt bezahlen, ne?
Aber warum darf man sowas machen?
Keine Ahnung. Wofür ist die Lebensversicherung da? Die ist ja quasi, du pokerst ja so oder so. Für die macht das ja keinen Unterschied, ob du die auf dich oder jemand anderen abschließt. Hauptsache, die kriegen ihre Kohle.
Das ist schon so eine kleine Bedrohung, aber immer, oder?
Wer weiß, ob ich nicht schon alle in meinem Umfeld auf alle eine abgeschlossen habe. Andere Leute gehen zu Tipico. Ich schließe Lebensversicherung ab.
Gut, ich hoffe, sie ist wenigstens hoch, Jeremy. Lohnt sich's wenigstens.
Tja, Nika, das wirst du nie erfahren. Hm. Vielleicht Roman dann in dem Fall. Wenn ich das Geld ausgezahlt
bekomme.
Ja,
gib ihm ein bisschen was. Gib ihm ein bisschen was davon.
Ja, wer sagt denn, dass ich auf Roman keiner abgeschlossen habe?
Gut, okay.
Passives Einkommen.
Dann gehen wir doch einfach mal zu deinem Fall schnell über.
Yes, let's do it. Ja. Und mein Fall, der ist ein bisschen brutaler. Also für alle Leute, die ein schwaches Gemüt haben, die sollten jetzt besser abschalten. Obwohl ich das nie vorher gesagt habe, meine Fälle immer sehr blutrünstig sind. Deswegen halte ich doch jetzt einfach nicht meinen Mund, sondern fange jetzt einfach mit meiner Story an.
Ne? Los geht's.
Los geht's. Der 16-jährige Devon Griffin lebt mit seiner leiblichen Mutter Susan Lisk, seinem Bruder Derek, seinem Stiefvater William Lisk und dessen Sohn B.J. Lisk Jr. unter einem Dach in Sandusky, Ohio. Also wir haben hier eine Patchwork-Familie. Die beiden haben irgendwie im Jahr 2001 beschlossen zu heiraten und brachten jeweils Kinder mit in die Ehe. Devon kehrte am 31. Oktober, und das ist übrigens der Beginn unseres gruseligen Feiertags in den USA, und zwar Halloween. Ja. Mhm. Vom Gottesdienst am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr, also 13.30 Uhr, in sein Haus zurück. Devon hatte beschlossen, dass er sich nach seinem langen Morgen in der Kirche noch ein bisschen entspannen wollte und ging dann in sein Zimmer, um ein paar Videospiele zu spielen. Allerdings so nach einer Zeit bemerkte er so, ja, dass das Haus doch irgendwie doch sehr ruhig war und normalerweise zu dieser Zeit seine Familie eigentlich schon wach ist. Weil normalerweise ist seine Mutter, also Susan Lisk, zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt, hellwach und macht irgendwie Haushalt oder ja, geht ihm ein bisschen auf die Nerven, dass er halt seine Sachen wegräumen soll. Ja, weil ihm das alles ein bisschen merkwürdig erschien, fing er dann an, sich im Haus umzusehen. Und irgendwann betrat er dann das Elternschlafzimmer. Und dort fand er seine Mutter und seinen Stiefvater, also Susan und William, im Bett liegen und mit der Bettdecke über den Kopf gezogen. Er dachte sich dann, ja gut, irgendwie komische Situation, dass die beiden noch im Pennen sind. Und in der Hoffnung, sie zu wecken, begann Devon beiläufig mit ihnen zu sprechen. Und während er zur Seite seiner Mutter ging, bemerkte er, dass der Fuß von seiner Mutter unter der Bettdecke hervorlugte. Er klopfte auf ihr Bein, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Aber sie reagierte nicht. Daraufhin zog er die Bettdecke herunter und fand eine Blutlache auf dem Kopfkissen. Unter Tränen rannte er aus dem Haus und ihm wurde bewusst, dass seine Familie ermordet worden war.
Aber Moment, er hat bisher nur die zwei Eltern gefunden. Mhm. Noch nicht, er hat doch mit noch wer, oder?
Er hat noch mit seinen beiden, also mit seinem Stiefbruder und seinem leiblichen Bruder.
Die hat er aber noch nicht gefunden.
Die hat er noch nicht gefunden.
Ich glaube, die Geschichte sagt mir irgendwas. Ja, weiter.
Ja, er ist dann aus dem Haus gelaufen und hat seine Tante angerufen. Und die hat sich dann auf den Weg gemacht und gleichzeitig auch direkt den Notruf gewählt. Mhm. Ja, die tauchte dann halt auch auf und hatte dann tatsächlich William und Susan erschossen in ihrem Bett gefunden. Laut dem Gerichtsmediziner wurde William Lisk 5-mal in den Kopf und ins Gesicht geschossen. Susan war vergewaltigt worden und dann 3-mal aus nächster Nähe erschossen worden. Also schon ziemlich, ziemlich heftig.
Nicht schön.
Wobei man dabei halt auch nicht weiß, ob die Leiche vergewaltigt worden ist. Oder halt die Mutter am lebendigen Leibe.
Ich würde es ihr ja wünschen, dass sie zuerst erschossen wurde.
Ja, vermutlich, ne?
Irgendwie schon, ja. Also das sind keine schönen letzten Minuten.
Ja, oder wir werden es nicht erfahren.
Davor noch siehst, wie dann umgebracht wird. Nee. Oder, vielleicht hat der zugucken müssen. Es wird... Okay, weiter.
Vor allem 5-mal. 5-mal in den Kopf geschossen. Richtig krank. Naja. Auf jeden Fall hat die Polizei dann auch weiter das Haus durchsucht. Und Devins Bruder Derek, also der leibliche Bruder, hatte ein Zimmer im Obergeschoss. Und das war allerdings beim Eintreffen der Polizei verschlossen. Mhm. So, die Polizei hat sich dann gedacht, gut, dann treten wir doch die Tür auch einfach mal ein. Das haben sie nämlich dann auch gemacht, weil nach mehrmaligen Klopfen auch niemand reagiert hatte. Und dort fanden sie dann den jungen Mann, zusammengerollt im Bett mit dem Gesicht zur Wand.
Tot oder lebendig?
Er war auch tot. Ja. Und der Gerichtsmediziner schätzte seinen Tod als Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung, also durch einen Schlag ein. Und er starb allerdings wahrscheinlich innerhalb von wenigen Minuten nach dem ersten Schlag, was mehr oder weniger im Vergleich zu der Mutter natürlich dann so der glimpfliche Tod war.
Ja,
die Ermittler hatten dann auch einen blutigen Hammer im Haus gefunden, sowie schlammige Fußspuren, die in der Nähe des Teiches der Familie auf der Terrasse war. Und was die Polizei dann zur Annahme veranlasste, dass dort die andere Waffe entsorgt war.
Aber es fehlt ja noch ein, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es fehlt doch noch ein Bruder, oder nicht?
Es fehlt noch ein Bruder, ja.
Okay.
Der ist bis dahin noch nicht gefunden worden.
Okay.
Weil die Polizei halt davon ausging, dass die Waffe im Teich entsorgt wurde, ließen sie den Teich ab. Aber eine weitere Waffe wurde dort auf jeden Fall erstmal nicht gefunden. Ja, der Sheriff von Ottawa County, Bob Bratton, bestätigte dann offiziell auch vor der Presse den Tod von den dreien. Ich meine, da gab es dann auch nicht mehr viel dran zu rütteln, die waren offensichtlich mausetot. Und sagte dann aber auch vor der Presse, dass es aber offensichtlich auch keine Anzeichen für einen Kampf gab. Und dass die drei Leichen halt in ihren Betten gefunden wurden. William B.J. Lisk Jr., also der Sohn von William Lisk, wurde sofort als Verdächtigter eingestuft, weil man den halt im Haus nicht gefunden hatte. Mhm. Devin hatte die vorgegangene Nacht im Haus seines biologischen Vaters verbracht, also deswegen war er halt nicht zu Hause, als die Morde stattgefunden hatten. Und kehrte, wie gesagt, erst am Morgen in das Haus von seiner Mutter zurück. Um halt also vor der Kirche schon bereits, um seine Kirchenkleidung anzuziehen. Um danach halt die Sonntagsmesse zu besuchen. Er erinnert sich aber, dass er seinen Stiefbruder BJ Lisk an jedem Morgen im Haus gesehen zu haben. Hat sich aber letztendlich dabei auch nichts gedacht. Allerdings, wenn man dann einen Blick zurück in die Unterlagen von, also so in die Akte von dem BJ Lisk wirft, ergab sich für die Polizei auch ein sehr unruhiger junger Mann, kann man beinahe sagen. Mhm. Denn bereits im Jahre 2002 hatte William Lisk die Strafverfolgungsbehörden auf den damals, also der Vater, auf den damals 16-jährigen BJ angesetzt, weil er gedroht hatte, sich selbst zu verletzen. Mhm. Im Oktober 2004 geriet BJ in einen Streit mit seiner Stiefmutter und schlug ihr einfach aus nächster Nähe, aus dem Nichts, mit voller Stärke auf die Brust.
Okay.
Davon hat sie dann auch mehrere, also ein gutes Hämatom erlitten. Ja, also ein richtig sympathischer junger Mann. Zwei Monate später.
Das ist der, der jetzt als Schuldiger sozusagen.
Der gerade, als Verdächtiger gilt.
Ja, meine ich ja, genau. Okay. Genau.
Also der Sohn von William. Der Tote, der im Bett lag. Mhm. Zwei Monate später wurde er dann wegen schwerer Körperverletzung und Raub angeklagt, weil er die Autoschlüssel von Susan Lisk, also seiner Stiefmutter, gestohlen hatte, nachdem er sie mit einem Kaffeebecher geschlagen hatte. Mhm. Die Anklage wurde allerdings fallen gelassen, da er als unzurechnungsfähig für einen Prozess befunden wurde. Und danach gab es mindestens noch drei weitere aufgezeichnete Begegnungen mit der Polizei, nachdem BJ in einem Gruppenheim für psychisch Kranke untergebracht wurde und dort halt öfters mal auch körperliche Auseinandersetzungen gesucht hat.
Okay.
Und darunter auch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen, gab es auch eine zwischen ihm und seinem eigenen Vater. Irgendwann war es dem Vater dann halt irgendwie auch zu bunt und er hat ihn aus dem Haus geworfen. Insbesondere als sich herausstellte, dass BJ, damals 18 Jahre, versucht hatte, seine Mutter Susanne in der Dusche anzugreifen, ohne jeglichen Grund. Also, der Typ hatte eine richtige Meise.
Ist das seine Mutter oder seine Stiefmutter?
Seine Stiefmutter.
Die Stiefmutter, okay.
Seine Stiefmutter, genau. Mhm. Wie gesagt, die lebten alle zusammen unter einem Dach.
Ja, ja.
Genau. Und der Grund dafür war wohl, also dass er so ein Problem mit seiner Stiefmutter hatte, dass sie versuchte, Ordnung ins Haus zu bringen. Ja. So.
Ist ja auch scheiße. Also, sorry.
Ja, ist ja auch kacke. Kann man ja nicht nachvollziehen. So, wer mag solche Stiefmütter, ne? Also, kann halt keiner leiden. Ja, zudem waren allerdings auch die Nachbarn BJ überdrüssig und verdächtigten ihn halt oft, dass er die Haustüre der Nachbarn tötete oder sie halt quält.
Was?
Mhm.
Wie alt ist der? 18.
Ja.
Krass. Okay. Ich weiß, warum er verdächtigt wird.
Ja, kann man gar nicht nachvollziehen, ne? Ja, trotz dieser endlosen Kämpfe und gefährlichen Situationen hat aber William seinen Sohn irgendwie nie aufgeben wollen und hat ihn halt irgendwie doch immer wieder zurück ins Haus gelassen und ihm halt auch immer wieder in Schutz genommen und sich um ihn gekümmert.
Was hat denn, ja gut, jetzt konnte sie nicht mehr viel sagen, aber was sagt denn die eigene Stiefmutter dann dazu? So, die ist ja angegriffen worden.
Ja, gut.
Da würde ich nicht einfach so sagen, so, ja, klar, soll er wieder reinkommen. Und nochmal, ja, los. So.
Ja, aber wenn du deinen Mann liebst und es ist das leibliche Kind.
Ja, aber dann muss man doch irgendwelche anderen Regelmaßnahmen irgendwo treffen, dass man sagt, okay, dann muss aber dafür in eine Therapiesitzung.
Aber er war ja schon in Therapie.
Ja, da war er schon.
Also im Februar 2006 hatte dann auch der Vater einen Antrag auf Vormundschaft gestellt. Also BJ 2007 wegen einer schizoaffektiven Störung vom bipolaren Typ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Also er war schizophren und bipolar. Und ich glaube, so die Kombination aus beiden ist dann halt auch schon was eher schwerwiegendes, vor allem wenn der eigene Vater halt eine Vormundschaft beantragt, ne? Ja, ich glaube, das macht die Sache dann halt auch ein bisschen komplizierter, sein eigenes Kind halt irgendwie loszuwerden, wenn er halt psychisch halt irgendwie wirklich krank ist, ne?
Klar.
Also, ich weiß nicht, ob das für den Vater spricht oder gegen ihn, aber irgendwo zeigt es ja doch dann wieder das gute Herz, sag ich mal.
Ja, doch, absolut. Also, um Gottes Willen, dass man bei Problemen Kindern jetzt nicht einfach sagt, so, gehört nicht mehr dazu. Der Junge irgendwo treffen, wenn die Frau zweimal angegriffen wird und es mehrere andere Sachen noch gibt und die Nachbarstiere
Warte kurz. Also eigentlich ist es überhaupt gar nicht lustig, ne? Aber wenn man sich das mal vorstellt, der ist mit einer Kaffeetasse auf sie losgegangen, ne? Und hat sie, als sie duschen war, versucht anzugreifen. Ich meine, auf so eine bescheuerte Idee muss halt auch erstmal kommen. Ja, aber ne, Menschen, die psychisch krank sind, man soll sich halt nicht drüber lustig machen, auch wenn ich gerade gelacht habe, aber es ist halt einfach so eine völlig bescheuerte Situation, wenn man drüber nachdenkt. Absurd,
aber ich denke mir so, was würde ich machen? Also ich, als dann die angegriffen ist, so...
Ich hätte, glaube ich, Angst um mein Leben.
Ja, aber du, ne, wie du sagst, du sagst ja auch, hey, das ist dein Kind. Und wahrscheinlich hat sie mittlerweile die Kinder auch so geliebt, als wären es ihre eigenen. Da sagst du ja nicht einfach irgendwo und raus. Aber also was macht man da?
Ja, die hat auf jeden Fall ein dickes Fell, kann man wohl sagen.
Boah.
Naja. Auf jeden Fall, in der Woche vor dem Morden hatte sich William Lisk dann etwas Urlaub genommen und beschloss, mit BJ auf die Hirschjagd zu gehen. Ja? Hirsch, nicht Hirsch.
Dann kommt wieder der Jeremy durch.
Er kommt wieder die Kirsche. Kirsche.
Ich habe vorhin schon nichts gesagt.
Also, ja. Auf die Hirschjagd zu gehen. Sie kehrten weniger als 24 Stunden vor dem Mord von diesem Ausflug auch wieder an das Haus zurück. Nachdem sie von dem Jagdausflug zurückgekehrt waren, trafen sich William und BJ mit Freunden auf ein paar Bier und im Endeffekt beschlossen sie dann, dass sie da auch übernachten, weil ja beide irgendwie nicht mehr in der Lage waren zu fahren. Und ja, das ist so das Letzte, was man irgendwie noch wusste und mitbekommen hat. Mhm. Und die Ermittler haben dann auch die Nachbarn befragt, so ob da irgendjemand was mitbekommen hat. Und Michelle Gradle, eine direkte Nachbarin, erzählte den Ermittlern, dass sie so gegen 6.30 Uhr am 31. Oktober, also morgens, etwas hörte, das sich wie Schüsse angehört hat. Mhm. Und nach Devons Begegnung mit BJ am nächsten Morgen, also der hatte ihn ja getroffen, als er sich seine Kirchenkleidung geholt hatte, konnte er sich dann irgendwie noch daran erinnern, dass BJ sich in den dicken Ford F-150, das ist so ein riesen Pickup-Truck der Familie, gesetzt hatte und wohl damit zur Jagdhütte gefahren sei, von dem er und William gerade zurückgekehrt waren.
Okay.
Ja, und genau dahin sind dann auch die Deputies gefahren und fanden ihn dort auch und verhafteten ihn. Mhm. Was glaubst du? War er's?
Also spricht er aktuell natürlich irgendwo alles dafür. Einen anderen Schuldigen oder jemand, der ansatzweise schuldig sein könnte, hast du jetzt noch nicht genannt. Außer der andere Sohn. Was soll ich sagen?
Der zur Kirche geht, sonntags morgens.
Ja, gut, das ist also, nee, das ist hier, Also aktuell würde ich sagen, ja. Weil es gibt jetzt niemand anderen, der, ja.
Er war's. Er bekannte sich dann auch 2011 schuldig.
Er war noch 18 Jahre alt, oder?
Nee, da, warte, 2006 war er, glaube ich, 18. Warte. Ja. Ich glaube, 2006, 2007 war er 18. Das heißt, er war 2011, 4 Jahre später.
22. Ja. Und du bringst deine ganze Familie um.
Ja. Und dein Vater, der dich so sehr geliebt hat und sich extra noch Urlaub genommen hat, um mit dir auf die Hirschjagd zu gehen. Und einfach nur, weil du scheinbar deine Mutter nicht oder deine Stiefmutter nicht gemocht
hast. Ja, aber ne, wie du sagst, das ist eine Krankheit. Und um Gottes Willen, das ist keine Ausrede oder keine Beschönigung jetzt, aber der hat das wahrscheinlich selber nicht kontrollieren können, sage ich dir.
Ja.
Der hat seinen Hass nicht unter Kontrolle gehabt. Und deswegen die Frage ja auch, was macht man in so einem Fall? Was mache ich, wenn ich merken sollte, dass mein Kind irgendwelche seltsamen... und der ist aber vielleicht schon in Therapie. Was tust du denn dann? Du bist ja aufgeschmissen.
Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich glaube, ich würde. Also,
wenn du einfach Angst
ich meine, wenn mein Kind gewalttätig wird, ne? Und der ist halt auch schon so eine Einrichtung, wo er regelmäßig hingeht, ist halt schwierig. Die Frage ist, sperrst du den in einer geschlossenen ein?
Also wie krank ist das, wenn du vor deinem eigenen Kind Angst haben musst?
Ja, aber das Krasse ist halt, du musst dir mal überlegen, die waren vorher noch abends zusammen trinken und hatten ja irgendwie eigentlich scheinbar allen Anschein nach zumindest halt einen entspannten Abend, so, ne? So, die saßen da zusammen bei den Freunden, haben ein paar Bierchen getrunken, sodass alle so angetrunken waren und so nicht mehr fahren konnten. Da ist auch nicht bekannt, dass sie sich da irgendwie gestritten haben oder dass die Situation irgendwie angespannt war, sondern eigentlich wie immer. Und und am nächsten Morgen entschließt sich dein Sohn einfach, bringen der Sache ein Ende. Und das Krasse ist ja, jetzt musst du ja mal darüber nachdenken, er hat ja auch seine Stiefmutter noch vergewaltigt.
Stimmt.
Er hat seine eigene Stiefmutter wahrscheinlich aus Hass vergewaltigt. Und danach getötet.
Ich sag dir, der hat zuerst. Ja, aber wie soll er. Es ist ja niemand gefesselt worden oder sowas, ne?
Wie bitte?
Es ist ja niemand gefesselt worden oder so.
Ich glaube, er hat den Jungen zuerst umgebracht.
Ja.
Deswegen der stumpfe Schlag.
Ja.
Ich glaube, er ist nach oben gegangen, hat den Jungen zuerst umgebracht. So, das hat keiner gehört. Wahrscheinlich haben die beiden haben sich übrigens auch nicht wirklich gemocht, weil,
er und sein Bruder?
Derek, ja, der Stiefbruder. Mhm. Das ist ja Devins richtiger Bruder. Okay. Devins ist ja der, der die gefunden hat. Und Derek ist auch ein Stiefbruder. Mhm. So, die beiden haben sich auch nicht gemocht, BJ und Derek. Der hätte nämlich eigentlich an dem Abend auch mitkommen sollen, als sie trinken waren. Hat aber gesagt, boah, habe ich keinen Bock drauf, weil er mit dem BJ nicht klarkommt. Und vermutlich haben die beiden sich halt einfach gestritten. Er hat ihn umgebracht. Und dann hat sich gedacht, ja, boah, jetzt bringen wir die Sache zu Ende. Ist runtergegangen zu seinem Dad. Als die beiden wahrscheinlich noch im Bett gelegen haben, er mit seiner Frau, hat seinem Vater in den Kopf geschossen, seine Mutter vergewaltigt, seine Stiefmutter, und sie dann erschossen. Und das Krasse ist ja, jetzt müssen wir überlegen, da kommt der andere Stiefbruder nach Hause. Die sehen sich ja auch, ne? Und der, ganz entspannt, packt da irgendwie seine Sachen, setzt sich in den Truck und fährt halt zur Jagdhütte. Sagt ihm das scheinbar ja auch vorher noch, woher soll er sonst wissen, ne? Und, und er geht entspannt Videospiele spielen und ahnt nichts. Und wie krass muss es dir gehen, wenn du der Junge bist, der Sohn, der erst nochmal 2 Stündchen Videospiele gespielt hat und die ganze Zeit quasi mit seiner toten Familie im Haus war?
Also allgemein, also ich könnte mir sogar noch vorstellen, aber dann stellt sich halt die Frage, wie hat er die in Schacht gehalten, dass er die Mutter vor den Augen des Vaters vergewaltigt hat?
Glaube ich nicht.
So als ganz blöd gesagt, aber so, da schau dir die Schlampe an und die würde mit jedem ficken, und könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber dann stellt sich halt die Frage, wie hat er die in Schach
gehalten? Es gab ja keine Kampfspuren.
Ja, eben. Also
vermutlich, deswegen, weil es keine Kampfspuren gab, kann man aber auch davon ausgehen, dass er die halt auch wirklich erst vergewaltigt hat, als sie tot war, ne? Also man weiß es nicht, aber meistens, wenn jemand vergewaltigt wird, also entweder hat er, weil er schon den Vater getötet hatte, stand sie so unter Schock.
Ja.
Und er hat ihr wahrscheinlich die Waffe an den Kopf gehalten, das kann natürlich auch sein. Oder sie war halt einfach nur tot. Aber meistens wehrt man sich ja dann doch irgendwie auf eine Art und Weise.
Wie wurde der Vater erschossen?
In den Kopf, 5-mal.
5-mal in den Kopf. Den Vater, der dich so geliebt hat, das ist doch krank. Und sie?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, aber die hat einfach nur 3 Schüsse in den Körper bekommen.
Weil, ne, kann ja auch sein, dass er sie erst irgendwo ruhig gestellt hat, dann damit. Also, ich will da gar nicht drüber nachdenken, das ist zu krank einfach. Aber 22, dann war er auf jeden Fall ja juristisch erwachsen und konnte dementsprechend belangt werden.
Und er hat einen Deal rausgeschlagen,
nein,
weil er vollständig geständig war, hat man sich darauf geeinigt, dass es keine Todesstrafe gibt, sondern nur lebenslange Haft. Was ihm allerdings nicht viel gebracht hat, weil er sich dann im Alter von 29 Jahren selbst getötet hat im Gefängnis. Ja. Ein bestialischer Mord.
Ey, also. Naja, der dachte wahrscheinlich, sein Deal geht noch ein bisschen besser aus. Wahnsinn.
Ja, Mann. Bei mir ging es heute dann nicht um so viel Rätselei, sondern eher um mal zu zeigen, wofür Menschen fähig sind.
Ja, gut, da gibt es mir erst genug Beispiele. Meinst du, das sind so Menschen? Ich meine, das hört sich ja jetzt so bei ihm auch so ein bisschen an, als hätte er das nicht unbedingt
gebraucht. Meinst du, das ist so,
dass sie vorher schon mal darüber nachdenken und sich eigentlich selber schon als Mörder so deuten würden, aber es niemandem sagen? Oder meinst du, das ist einfach wirklich so Kurzschlusshandlung und noch nie vorher drüber nachgedacht?
Boah, schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass... Ich glaube, nee, er hat darüber nachgedacht. Ich glaube, er hat darüber nachgedacht, weil...
Es gibt...
Er hat seine Mutter offensichtlich gehasst. So, und wollte die Frau verletzen, jedes Mal irgendwie. Also ist auf die losgegangen, als sie unter der Dusche stand, so.
Ja,
vielleicht waren das auch alles Versuche, die schon umzubringen, und die haben einfach nicht funktioniert. Und vielleicht hat er sich gedacht, jetzt gehe ich aufs Ganze und dann nehme ich einfach alles mit.
Aber warum dann, ja, und dann die ganze Familie, boah. Aber er hat ja nicht einmal versucht, irgendwo davon zu kommen, ne? Er war in dieser Jagdhütte und...
Ja, die haben ihn dann einfach verhaftet und das war's.
Und man weiß aber jetzt auch nicht, wie der reagiert hat und ob der aufgelöst war oder sowas, weiß man
nicht. Nö, scheinbar ganz ruhig, der hat sich ja auch also nicht gewehrt, wehrlos mitgegangen und war halt sofort geständig im Endeffekt.
Nee, aber ich meine, so von, ist der aufgelöst gewesen, was hat er selber da gerade getan oder war das so eher so ein, oh. Also das ist...
Also dazu stand halt nirgendwo viel, aber ich gehe mal davon aus, wenn er jetzt irgendwie... die so reagiert hätte, dann würde es irgendwo stehen. Und wenn er ganz normal reagiert, dann steht nirgendwo was, weißt du?
Was würdest du, wenn du jetzt diese Anklageschrift auf deinem Tisch liegen hast und der möchte von dir verteidigt werden, was um Himmels Willen würdest du tun?
Das ist eine Frage,
die... Also A, würdest du solche Sachen annehmen? Und B, wie verteidigst du so jemanden? Was sagst du denn dann?
Guck mal, der Punkt ist ja, man muss also... Wenn ich Strafrecht machen würde, ja, und das tue ich ja nicht, die Frage habe ich mir oft gestellt, oder die Frage kriegst du auch oft gestellt, wenn du Jura studierst, und meine Antwort darauf war immer, und da halte ich auch immer noch dran fest, ich glaube, man muss Sachen separieren. Ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, dass wenn man ein Strafverteidiger ist, es nicht darum geht, ja, jemanden freizusprechen. Zumindest nicht in Deutschland. So, wenn jemand Mord begangen hat, dann hat jemand Mord begangen. Dann ist es so, ne? Die Frage ist...
In Deutschland ist es das Beste, für den noch rauszuholen.
Deine Aufgabe als Anwalt ist es halt in dem Fall zu gucken, dass auch alles quasi rechtens funktioniert. Ne? Du bist ja der Rechtsanwalt. So... Du hast quasi, deine Aufgabe ist es, oder deine Verantwortung ist es, dass das Recht von allen Leuten irgendwie eingehalten wird in dem Fall, dass die Staatsanwaltschaft ihren Job richtig macht und dass der Richter seinen Job richtig macht. Und man darf in Deutschland auch eine Sache nicht vergessen, das ist in den USA ganz anders. In Deutschland ist die Staatsanwaltschaft, ermittelt die gegen und für den Angeklagten. Ja, das heißt, in den USA ist es so, dass die Staatsanwälte um jeden Preis versuchen, den Beschuldigten in den Knast zu bringen. Das ist in Deutschland nicht der Fall.
Ach so. Dass wenn man nicht schuldig ist oder so, dann...
Genau. Ah, okay. Weil, also, ich glaube, in den USA gibt es auch so eine Art Verurteilungsprovision. Je mehr Leute du verurteilst irgendwie, oder desto besser bist du gerankt, ich habe keine Ahnung. In Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft auch im Zweifel halt für den Angeklagten.
Also.
Aber ja, ich würde es annehmen. Aber das heißt nicht, dass ich menschlich die Person nicht fürs Tiefste verachten würde.
Ich könnte es nicht.
Aber das sind zwei unterschiedliche... Ich glaube, das sind Sachen, die man halt komplett separieren muss. Wenn du Strafrecht machst, dann musst du dir darüber bewusst sein, dass das dein Job ist.
Aber gibt es auch Strafverteidiger, die sagen, nee, ich arbeite nur mit Unschuldigen?
Im Endeffekt kannst du natürlich, also es gibt einen Unterschied, ne? Wenn du dich als Pflichtverteidiger bestellst, dann hast du keine Wahl. Ein Pflichtverteidiger bedeutet, du stellst dich beim, du kannst halt beim Gericht angeben, dass du als Pflichtverteidiger dienen möchtest und dann rufen die dich an.
Bedeutet, wenn ich mir keinen Anwalt leisten kann.
Genau.
Okay.
Das machen halt ganz viele Anwälte in den ersten Jahren, vor allem im Strafrecht.
Um
Erfahrung zu sammeln, und die kriegen halt direkt Mandate. Du wirst dafür auch bezahlt. Mhm. Vom Staat halt. Mhm. So, genau, das machen halt relativ viele. Also zumindest im Strafrecht. Soll auch sehr aufregend sein, weil du weißt auch nie, was auf dich zukommt. Und gerade so in Großstädten oder so, wo es sowas viel gibt, oder halt auch in Dörfern, wo es nicht viele Anwälte gibt oder sowas, hast du halt immer was zu tun, ne? Aber wenn du das, wenn du kannst, sonst hast du die Wahl, ob du das Mandat annimmst oder nicht. Mhm. Aber die wenigsten Fälle sind, glaube ich, eindeutig. Und da kommt halt auch immer der Punkt, wenn nur weil jemand des Mordes beschuldigt ist und die Person selber sagt, sie war es nicht, ja, dann hat die Person ja doch irgendwie auch das Recht, ordentlich verteidigt zu werden. Aber auch jemand, der schuldig ist, hat doch trotzdem das Recht, dass er eine ordentliche Verteidigung hat. Weil wo machst du denn den, wo machst du denn die Grenze? Bei einem Mörder, bei einem Vergewaltiger oder bei jemandem, der eine Teekanne im Rossmann gekauft hat?
Ja klar, ich würde nur halt nicht wollen, dass er freigesprochen wird. Oder dass er dann, der Vergewaltiger, dann irgendwo, ja, für 3 Monate in Haft kommt. Sorry.
Ja, aber da ist doch die Frage, ob dann nicht im Endeffekt halt irgendwas allgemein schiefgelaufen ist.
Ja, das brauchen wir überhaupt gar nicht besprechen, dass manche Gesetze da irgendwo nicht ganz sinnvoll sind, meiner Meinung nach.
Ja, aber man darf aber auch immer zwei Sachen nicht unterscheiden, ne? Wir haben ja diesen Fall schon gehabt mit den Hells Angels. Mhm. Wo der Hells Angel den Polizisten durch die Tür erschossen hat.
Ja, nein, ich
so,
weiß.
Ja, aber das ist der Punkt ist, ne? Nee, was in den Medien stand ist, wie kann das sein, dass ein Hells Angel freigesprochen wird, der einen Polizisten tötet?
Klar.
Und das ist das, was du meistens nur mitbekommst. Und wenn, sagen wir mal, das ist auch jemand, ein Vergewaltiger, ja? Um Himmels Willen, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung ist, tu denen das Schlimmste an, was man denen antun kann. Ich würde es nicht tun, aber verdient haben sie es auf jeden Fall. Aber meine rechtliche Ansicht dazu ist, du weißt in den meisten Fällen nur, was du in den Medien liest und du weißt nicht, was wirklich passiert ist.
Nee, das
und wenn
meine
da
ich
jemand
auch
irgendwie
gar nicht.
Die Sachen meistens halb so wild war, also keiner geht für 3 Monate in den Knast, wenn er wirklich was getan hat.
Nee, aber ich meine jetzt viel eher, dass es für manche Sachen, also soweit ich Bescheid weiß, finde ich, dass es krassere Strafen gibt als jetzt für Vergewaltiger oder Leute, die Kinderpornos gucken oder weiß Gott was. So, da gibt es für die Steuern hinterziehen, krassere Strafen. Weißt du, was ich meine?
Klar.
Und
ja, das ist.
Sorry, das ist für mich nicht einmal halb so schlimm.
Das siehst du so, aber nicht der Staat.
Ja, weil der Staat nur dadurch sein Geld verdient.
Nee, weil der Staat sagt, wenn du Steuern hinterziehst, dann vergisst du nicht das Verbrechen nur an einer Person, sondern an allen Staatsbürgern.
Ja, aber nicht körperlich. Also sorry.
Ja, da ist aber auch wieder, das ist auch so eine Grundsatzdiskussion, ne? Legst du alle Gesetze nebeneinander und guckst jetzt, welches das höchste Strafmaß haben müsste. Dass Mord das höchste Strafmaß hat, wissen wir alle. Mit Recht. Ja.
Ja, und danach so. Kommt Kindermisshandlung, Kindervergewaltigung. Das gehört für mich immer noch zum Mord dazu. Du weißt, was ich meine. Ich bin da nicht so, dass ich das unterteile. Aber danach kommt für mich alles mit Kindern. Und danach kommt alles für mich mit Vergewaltigung. Und dann können meinetwegen irgendwelche Diebstähle oder weiß Gott was dann dazukommen. Oder Körperbrüche, was auch immer.
Körperverletzung.
Ist mir egal.
Ja, vom Grunde her sehe ich das ähnlich wie du.
Naja. So, aber nicht Steuerhinterziehung über dem anderen Kack. Also, naja, egal.
Wie dem auch sei, jetzt ist unsere True-Crime-Folge noch in eine komplette rechtliche Diskussion abgedriftet.
Ja.
Aber was ist eure Meinung dazu?
Genau.
Ja? Würdet ihr jemanden verteidigen, der einen anderen umgebracht, vergewaltigt oder sonst was hat oder nicht?
Das können wir jetzt unter dem neuen Bild jetzt mal diskutieren.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meiner Meinung nach würde es tun, weil wenn ich mich diesem Job verpflichte, dann verpflichte ich mich auch solchen Sachen. Sagt gerne, was eure Meinung dazu ist. Wir freuen uns immer wieder über Feedback. Wir haben auch 1 oder 2 Fälle immer mal wieder jede Woche, die ihr uns schickt. Macht gerne so weiter. Ich gucke mir die tatsächlich auch an. Und bin so auch auf unseren heutigen Fall gekommen. Also schreibt uns auch privat nämlich am besten. Das macht mehr Sinn, weil sonst sehen wir nämlich die gleichen Fälle. Hm. Ja. Folgt uns bei Instagram. Teilt unseren Podcast.
Der typische Absprache, die meisten haben schon abgeschalten.
Hör auf mich zu unterbrechen. Teilt unseren Podcast mit jemandem, der ihn hören sollte, der auf True Crime Bock hat. Lasst uns Rezensionen da, gute Bewertungen. Wir freuen uns über alles und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal heißt.
Knall.
Hart.
Bis dann.
Ciao.